Warum haben manche Menschen Mitgefühl, wenn andere in Not sind und wollen helfen und andere nicht? Darüber reden wir heute in Tonspur Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Herzlich willkommen.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Aufmerksam geworden bin ich auf diese Frage durch die Forschung der Neurowissenschaftlerin Sanja Bauer-Mikulovic. Als sie im vergangenen Jahr richtig viel Geld für ihre Forschung am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg bekommen hat. Die Forschungsfrage war einfach, aber natürlich ziemlich schwer zu lösen. Warum helfen manche Menschen und andere bleiben einfach ruhig und tun gar nichts? Inzwischen forscht Sanja Bauer-Mikulovic an der Medizinischen Universität Wien und wir haben uns verabredet, um über das zu sprechen, was sie schon herausgefunden hat. Hallo, Frau Mikulovic.
Hallo.
Frau Mikulovic, Sie interessieren sich schon seit Kindesbeinen an sozusagen für Mitgefühl. Warum?
Ich bin tatsächlich am Land aufgewachsen, in Serbien, wo ich ganz viele Tiere rund um mich herum hatte und ich konnte mir anschauen, wie sich die kleinen Hunde um die Katze kümmern. Und das fand ich damals schon ziemlich faszinierend, dass sich die Tiere gegenseitig helfen. Und tatsächlich habe ich mich auch immer schon bei den Menschen gefragt, warum sind manche Menschen hilfreicher als die anderen? Und auch, wie die Umgebung, in welcher wir leben, das beeinflusst. Ich hatte die Erfahrung auch vom Krieg ein bisschen gehabt. Und das war auch interessant, dass ich gesehen habe, dass in diesen Zeiten, wo sich die Menschen wirklich Angst hatten um ihr Leben, tatsächlich auch sehr viel geholfen haben. Sogar die Menschen, die vorher nicht nah waren, sogar sich nicht unbedingt gemocht haben, in diesen Zeiten waren sie hilfreich. Und das fand ich damals schon faszinierend und das hat mich dazu inspiriert, damit mich zu beschäftigen, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir uns entscheiden zu helfen oder nicht.
Sie kommen aus Serbien und haben den Balkankrieg miterlebt und da eben auch Mitgefühl oder eben auch Menschen erlebt, die kein Mitgefühl hatten und die nicht geholfen haben.
Genau.
Ja, die Frage hinter allem ist natürlich, die kann man oder können Menschen lernen, gute und einfühlsame Wesen zu werden?
Ich glaube sehr wohl, sowohl Menschen als auch Tiere. Also wie gesagt, ich arbeite mit Mäusen und sowohl Menschen als auch Mäuse sind meistens hilfreich tatsächlich. Und das zeigen auch unsere Experimente. Vielleicht erzähle ich ganz kurz dazu, wie wir das untersuchen. Also wir haben eine Kammer, die mit Wasser gefüllt ist und eine Maus ist kurze Zeit in diese Wasser und da gibt es eine Tür, die nur von anderer Seite geöffnet werden kann. Und tatsächlich die Mehrheit der Mäuse, mehr als 90%, wird diese Tür öffnen. Und die machen das, obwohl sie nicht belohnt werden. Natürlich müssen sie zuerst herausfinden, dass es eine Tür gibt, dann herausfinden, wie man diese Tür öffnet. Das heißt, dass es eigentlich kognitive und emotionelle Komponenten in diesem Verhalten gibt. Und so ist das auch bei den Menschen. Also wenn wir beispielsweise eine Person sehen, die ertrinkt, wir müssen zuerst spüren, dass diese Person in einer stressigen Situation ist, dann auf kognitive Art und Weise herausfinden, beispielsweise einen Rettungsring finden und dann auch Risiko nehmen, um diese Person zu helfen. Und genau das ist auch der Fall bei den Mäusen. Sie müssen alle diese kognitive und emotionelle Komponenten zusammenbringen, um einem Mensch oder einer Maus in dem Fall zu helfen.
Also die Maus erkennt, dass die andere Maus in Not ist, weil sie unter Wasser gerät und gibt sich dann Mühe und setzt ihren Kopf, also ihr Gehirn ein, um helfen zu können.
So ist das.
Und das ist bei Mäusen und Menschen gleich?
Ist es schwierig zu sagen. Ich würde sagen ähnlich, ja. Also die Art und Weise, wie sie diesen Verhalten zeigen, ist ziemlich ähnlich. Also bei den potenziellen Helfer sehen wir zuerst, dass stressbezogenes Verhalten gezeigt wird. Das heißt, die helfen, die beginnen sich schnell zu bewegen, Wir sind jetzt gerade auch dabei, den Herzrate zu messen und auch Cortisol-Level, also um wirklich herauszufinden, wie gestresst sind diese Mäuse, die den anderen helfen. Und tatsächlich haben wir jetzt auch eine Studie parallel mit den Kollegen, die mit Menschen arbeiten. Das ist eine sehr schöne Kollaboration mit Professor Veronika Engert in Jena. Und sie war inspiriert von unseren Studien in Mäusen. Sie haben einen Test, wo eine Person gestresst wird, jetzt nicht im Wasser, sondern durch ein Interview. Und die andere Person schaut diese Person zu und es gibt eine Tür. Wir sehen tatsächlich Ähnlichkeiten, dass diese Menschen, die reinkommen, um zu helfen, das sind die auch mehr aufgeregt sind. Also eben die Herzrate steigt, die zeigen schon bei der Bewegung, dass sie gestresst sind durch Stress von anderen und eben dieses das wird Empathic Stress genannt, führt auch dazu, dass sie dann auch helfen.
Also man empfindet die Not auch mit, das ist Mitgefühl.
So ist es.
Es gibt aber auch welche, die nicht helfen. Es gibt Mäuse, ja, die drehen sich um und gehen raus und es gibt so Menschen, es, die tun es nicht.
Genau.
Haben Sie untersucht, welche Komponenten dazu führen, dass die einen helfen wollen und die anderen völlig ungerührt sind?
Ja, das ist eben die große Fragen, die wir haben, weil wie gesagt, das ist eher die Minderheit. Die Mehrheit der Menschen und Mäuse hilft. Und das ist das, was wir versuchen zu verstehen. Erstmal, warum spüren sie nicht Stress von anderen? Wie gesagt, es ist nicht so einfach, weil sie die Minderheit sind. Aber im Moment haben wir eine Studie, wo wir versuchen, das zu verstehen. Es gibt eine Methode, die heißt SPECT, Single Photon Emission Tomography, wo wir versuchen, eigentlich das ganze Gehirn zu imagen, nachdem die Mäuse geholfen haben oder nicht geholfen haben. Und es ist sehr interessant, dass wir eben diese emotionelle Gehirnregionen sowie Amygdala oder Anterior Cingulate Cortex, auch Hippocampus. Also wir haben diese Liberation Cells in Hippocampus gefunden. Das haben wir auch vor kurzem publiziert. Also die sehen wir in den Helfer. Und diese Gehirnregionen sind in den Nichthelfer nicht aktiv.
Sagen Sie kurz, welche Hirnregion wofür zuständig ist?
Gehirn ist sehr komplex und da sind so mehrere Layers. Also Anterior Cingulate Cortex wird aktiv während Empathie tatsächlich. Also,
und wo sitzt der im Kopf? Also wenn ich mein Gehirn mir vorstelle, wo ist das?
Genau, das ist Cortex, also ziemlich an der Oberfläche, ja. Und das ist diese erste Antwort, erste Response, ich spüre deinen Stress, ja. Und da danach geht es zu anderen Gehirnregionen, die mehr subkortikal sind. Und eben wir fokussieren wir uns auf Hippocampus. Hippocampus ist eigentlich klassisch mit Gedächtnis und Lernen verbunden. Aber interessanterweise, wir sehen, das ist die Studie, die wir jetzt publiziert haben, dass wenn eine Maus sich entscheidet, der anderen Maus zu helfen, da werden diese besonderen Zellen da aktiv. Wir haben sie Befreiungszellen genannt, weil sie werden tatsächlich aktiv, nur wenn die Maus die andere Maus befreit, aber nicht jetzt, wenn auf der anderen Seite ein Spielzeug ist oder nur Wasser, weil das ist das, was ich am Anfang, wo ich sehr skeptisch war über unsere eigenen Experimente, weil ich dachte, naja, es kann sein, dass diese Zellen einfach da aktiv sind, nur weil die Maus die Tür öffnet. Also, dass es mit diesen Art von Lernen zu tun hat. Aber das ist ja nicht der Fall. Also, wir sehen diesen Befreiungszellen im Hippocampus, wenn die Maus die Tür öffnet und wenn die andere Maus befreit ist.
Hippocampus?
Das ist so mittig eigentlich. Also es gibt dann die Gehirnregionen, die sehr tief sind und die kommen eher danach. Und das ist besonders dieses Belohnungssystem. Und das versuchen wir jetzt auch zu verstehen, wie sie genau interagieren. Also beispielsweise es gibt Gehirnregionen wie Nucleus Accumbens oder Ventral Tegmental Area. Also das sind Dopamin-assoziierte Gehirnregionen und die werden dann am Ende aktiv. Also wenn die Maus dann hilft, werden sie dann aktiv, weil sich die Maus wahrscheinlich gut fühlt danach. Und das dazu führt, dass sie dann beim nächsten Mal schneller ist. Und das sehen wir auch. Also wie genau diese Gehirnregionen miteinander interagieren, das ist jetzt die neue Studie, die wir gerade durchführen. Und auch, ob jetzt Belohnungssystem gleich aktiv ist, wenn eine Maus eben jemand hilft versus wenn eine Maus was Leckeres zum Essen bekommt, ist eine große Frage, die uns regelmäßig gestellt wird. Und das ist eben die Studie, die wir jetzt im Moment durchführen.
Also Sie untersuchen gerade, ob die Belohnung, die das Gehirn selber ausschüttet, ob das ausreicht, um die Maus dazu zu bringen oder auch den Menschen beim nächsten Mal wieder zu helfen oder ob man eine Belohnung braucht, also eine physische Belohnung, Geld, Essen.
Das ist auch die Frage, die uns immer wieder gestellt wird, ob wir unsere Maus belohnen, nachdem sie der andere Maus geholfen hat. Nein, das machen wir nicht. Also sie machen das ohne Essen oder ohne so eine Belohnung. Aber natürlich eine Frage ist einfach diese Social Reunion, einfach ich habe jetzt meinen Freund wieder zurück bei mir, ist das schon belohnend? Und um das zu beantworten, haben wir jetzt auch ein neues Paradigma entwickelt, das wir auch sehr bald ausprobieren werden, wo die Maus zwar diese Tür öffnen kann, aber eigentlich, oder bewegen kann, aber eigentlich wird sich die andere Tür auf der anderen Seite öffnen. Das heißt, wenn der Maus geholfen wird, wird die Maus nicht zurück zu ihrem Freund kommen, sondern woanders hingehen. Und jetzt ist unsere Frage, wird die Maus trotzdem mehrmals, also über mehrere Tage helfen, obwohl eben diesem Reunion-Belohnung nicht da ist. Das ist auch die Frage, also ist das eben das Helfen per se belohnend, ohne dass man irgendwas davon hat. Und das wissen wir bei den Menschen, dass das der Fall sein kann, also eben wie bei Charity. Aber ja, ich glaube sehr wohl, dass man sich einfach danach auch gut fühlt.
Also manche Menschen geben, ohne dass sich das Gegenüber derjenige oder diejenige, der geholfen wird, dann bedankt und dass es einen direkten Kontakt gibt. Und das wäre eben das, was Sie im Moment jetzt oder was Sie jetzt gerne auch bei den Mäusen untersuchen wollen.
So ist das, richtig, genau.
Nehmen wir mal an, Sie machen das Experiment, die eine Maus ist in Not, gerät unter Wasser, die andere Maus dreht sich um und macht gar nichts. Ja. Und sieht aber dann, dass die Maus aus welchen Gründen auch immer nicht ertrinkt, sondern es ihr hinterher wieder gut geht. Ja. Ist das, wird dann eben das Belohnungssystem von nicht helfenden Mäusen auch aktiviert oder ist das denen von vorne bis hinten egal?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wie gesagt, die kann ich im Moment nicht antworten, weil wir wirklich sehr, sehr wenige Nichthelfer haben. Wir beginnen jetzt dieses Experiment, wo wir Dopamin eben in Real-Time messen. Da muss ich auch dazu sagen, das, was uns wirklich hilft, ist so eine Art von Revolution in der Neurowissenschaft in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Also dass sich so viele Methoden entwickelt haben, dass wir eben in Echtzeit eben Dopamin messen können. Und damit beginnen wir jetzt, also nicht nur Dopamin, sondern auch anderen Neurotransmitter sowie Neuromodulatoren wie Serotonin und Noradrenalin. Also was genau in den Nichthelfer passiert, das ist wirklich sehr interessant. Ein bisschen wissen wir tatsächlich, dass deren Sensory Cortices sehr aktiv sind.
Das heißt, also, sie spüren oder sie sehen das
ja,
schon,
genau,
dass
sie sehen,
der andere in Not ist.
Richtig, sie sehen, sie hören das auch, also weil die Mäuse haben Ultrasonic Vocalization, also das messen wir auch mit speziellen Mikrofonen. Wenn eine Maus in Stress ist, dann vokalisiert sie es. Das heißt, deren Gehirn antworten darauf, aber warum hemmt sie das? Das ist etwas, was wir noch nicht wissen. Und es ist auch interessant, dass meine erste Hypothese war, dass eben eine Maus, die nicht hilft, eher wirklich Angst hat. Das heißt, dass sie vielleicht auf andere Seite irgendwo im Eck sich versteckt und das nicht macht. Interessanterweise die ein paar, die nicht helfen, also wie gesagt, die Minderheit, die sind nicht im Eck. Also die bleiben dort bei der Tür und die gucken zu. Und natürlich muss man da sehr aufpassen, aber da muss ich schon sagen, also das hat mich schon sehr inspiriert, also mehr über Antisocial Personality Disorder und eben Psychopathy-like Behavior nachzudenken.
Das heißt, dass eben Verhaltensstörungen sind, dass Richtig. Man eben nicht sozial sein kann.
Richtig, genau. Das, also wie gesagt, das ist jetzt die Hypothese. Wir müssen das wirklich sehr, sehr genau untersuchen. Es gibt auch spezifische Gene, die mit Antisocial Personality Disorder in Verbindung stehen. Und da können wir jetzt auch eben genetische Modelle bekommen, um das wirklich auf der genetischen Ebene auch zu versuchen, zu untersuchen. Das ist jetzt diese Europäische Research Council Project, was ich gerade bekommen habe und mit welchem wir beginnen, weil mich das sehr überrascht hat. Genau, also die ersten Ergebnisse weisen darauf hin, dass diese Mäuse nicht zu sehr gestresst sind, sondern eher zu wenig. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, zu verstehen, warum das der Fall ist.
Was haben denn diejenigen, die nicht helfen, davon, dass sie nicht helfen?
Na gut, wenn man jetzt wirklich versuchen könnte, so einfach mehr auch über die Gesellschaft nachzudenken, also es ist sicher, dass diese Individuen sehr viel Power haben, also wenn wir so über unsere Politik nachdenken, ob das... Also ich glaube sehr wohl, dass sie davon profitieren können, aber nicht die Mehrheit, ja. Und eben die Mehrheit helfen, also ist hilfreich und prosozial. Also ich erzähle immer gerne über ein Buch, das heißt Im Grunde gut, weiß ich nicht, ob Sie davon gehört haben, von Roger Bergmann. Das habe ich sehr gerne gelesen und empfehle sehr, sehr gerne auch meinen Kollegen und Studenten. Und
da hat weil das so die viele These, weil es die These vertritt, dass Menschen im Grunde gut sind und dass sie nur durch Verhältnisse oder Erziehung oder Ereignisse dann die andere Richtung nehmen.
So ist das, so ist das. Und eben, das wurde tatsächlich gezeigt, sogar bei den Menschen mit diesen, die spezifische genetische Mutationen haben, die eben dazu führen könnten, dass sie nicht so prosozial sind. Es ist nicht so, dass jeder mit diesen Störungen nicht prosozial ist, sondern tatsächlich durch die Umgebung wird das sehr viel auch beeinflusst, besonders Early Life Stress, also eben die frühe stressige Situationen in Kindheit beeinflussen das sehr stark. Und eben, also darüber wissen wir immer noch viel zu wenig und das ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler, das genau zu versuchen zu verstehen.
Was uns zum dritten Teil unserer Unterhaltung bringt, nämlich die Frage, kann man Mitgefühl trainieren?
Ich denke sehr wohl. Und da gab es eine Studie in Ratten tatsächlich. Also sowohl Mäusen als Ratten helfen anderen. Und eine Studie vor ein paar Jahren hat tatsächlich gezeigt, dass das ist Bystander-Effekt. Das heißt, wenn eine Ratte die andere Ratte sieht, die hilft, dann wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie auch später hilft. Und ich denke, das ist, also diese Studie fand ich wirklich, wirklich schön, weil das einfach zeigt, dass auch in unserem Ausbildungssystem Empathie zu trainieren. Eine andere Studie hat auch wieder mal in Ratten gezeigt, dass die Adoleszenten, also die Ratten, die junge Ratten, tatsächlich jedem helfen. Das fand ich wirklich interessant, weil eben die älteren Ratten sind dann ein bisschen skeptischer zu den Ratten, die anders aussehen. Aber sobald sie zusammen leben, ich glaube schon 3 Tage reicht das aus, dann würden sie sich schon gegenseitig helfen. Aber Adoleszentenratten würden jedem helfen, unabhängig, ob das jetzt eine schwarze, braune oder eine bunte Ratte ist. Und das finde ich wirklich, wirklich toll. Also, dass man einfach zeigt, dass diese Exposure zu Diversität sehr früh wichtig ist, um einfach Prosozialität gegenüber von anderen, die nicht so aussehen wie wir.
Ist denn Empathielosigkeit eine Krankheit?
Absolut. Also eben Also man nennt das Psychopathy-like Behavior oder Antisocial Personality Disorders. Wie gerade erwähnt, also sind schon einige Gene gefunden, die damit in Verbindung stehen. Wir wissen aber immer noch nicht, welche genauen Zellen, in welchen Gehirnregionen, was für ein molekulares Profil haben diese Zellen in diesen Menschen, die keine Empathie spüren. Und genau deswegen wollen wir jetzt zuerst in Mäusen versuchen zu verstehen, weil tatsächlich, also viele glauben das nicht, aber mehr als 90% der Genen in Mäusen und Menschen sind gleich. Und wenn wir das in den Mäusen verstehen, ist natürlich mein Traum, auch und dieses Wissen auch auf die Menschen zu übertragen.
Die Frage, die dahinter steht, ist ja die, braucht man um Empathielosigkeit zu lindern oder zu heilen, braucht man dafür Verhaltenstherapie? Das ist ja das, was Sie gerade geschildert haben, dass man es eben trainiert und dass man Menschen trainieren kann oder dass man ihnen helfen kann, eben Empathiegefühle zu entwickeln für den anderen, der in Not ist. Man könnte aber auch sagen, wenn das so ist, wie Sie auch nahelegen, dass eben bestimmte Zellen in bestimmten Gehirnregionen miteinander korrespondieren müssen und in ausreichender Zahl miteinander korrespondieren müssen, damit Mitgefühl entstehen kann, dass man irgendwann eine Pille hat gegen Kaltherzigkeit.
Ja, also ich denke, dass beide Aspekte da wichtig sind, sowohl eben Therapie, weil unser Gehirn ist plastisch, also das heißt, wir lernen die ganze Zeit, aber wenn etwas innate ist, also wenn es wirklich um eine genetische Störung geht, dann möglicherweise werden wir auch, Medikamente entwickeln können, wenn es eben nicht nur mit Therapie geht. Natürlich gibt es da sehr viele auch ethische Aspekte und das ist mir sehr bewusst und also den ganzen Gebiet, die wir auch regelmäßig besprechen. Und deswegen ist unsere Forschung, denke ich, so wichtig, also dass man das wirklich Step by Step versucht zu verstehen. Wir haben jetzt auch eine Studie, die ich auch interessant finde, wo wir uns auch Trauma anschauen. Viele Menschen, die durch eine Trauma gegangen sind, spüren dann eben keine Empathie mehr. Und das ist etwas, was wir auch jetzt versuchen würden zu verstehen. Also wenn die entweder die Möglichkeit haben zu helfen oder nicht, also wie sich deren Verhalten ändert. Also wir haben in dieser Studie Behavioral Profiling, also wo es jetzt nicht nur um diesen Experiment geht, sondern überhaupt zu verstehen, sind diese Mäuse dann zeigen sie mehr Angst, ist deren kognitives Verhalten auch anders. Und eben mit den Methoden, die wir haben, und dafür argumentiere ich immer, unseren Mäusen geht es sehr gut. Also wir können diese Zellen das ganze Leben in einer Maus uns anschauen und dann wirklich uns anschauen in unterschiedlichen Verhalten, also dass dieses komplexe Bild zu bekommen. Also das ist etwas, finde ich, auch in dieser Zeit, wo die Wissenschaft sehr kritisiert wird und wo man auch gegen Tierforschung spricht, da muss ich immer wieder sagen, dass bei der Mehrheit unserer Mäusen, leben sie das ganze Leben mit den kleinen Implantatchen und denen geht es gut, also dafür sorgen wir und von denen können wir so viel Wissen bekommen.
Also man muss, Sie sagen, die Mäuse werden zwar gestresst, aber sie werden nicht gequält
so
und
ist das.
Sie erleiden keine Schäden, die ihre Lebensqualität in irgendeiner Form beeinträchtigen.
Nein, also das ist etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist, dass es unseren Mäusen gut geht. Ich sage immer, dass ich auch, beziehungsweise auch meine Studenten, sehr viel Zeit mit denen verbringe. Also ich habe selber Kinder, ich bin Mutter, also meine Mäuse sind auch in einer Art und Weise auch meine Kinder und wir sind denen wahnsinnig dankbar. Und das wäre wichtig, dass das auch eben Public das weiß.
Ja. Ich habe noch eine letzte Frage, die... Ich habe schon verstanden, dass Sie sagen, dass was Sie tun und was Sie forschen, ist für Menschen am Ende hilfreich, die eine Krankheit haben und die hohen Leidensdruck haben. Ich habe aber schon auch richtig verstanden, dass es nicht darum geht, alle Menschen besser zu machen, auch solche, die es eigentlich nicht wollen.
Also natürlich auch in der Zukunft wird das so sein, dass die Menschen eine bestimmte Therapie haben wollen. Ja, also ich muss ehrlich sagen auch, dass es mir schon oft passiert bei unterschiedlichen Vorträgen, dass mir zu mir Familienmitglieder kommen, ja, die sagen, ja, wir haben ja Sohn, Bruder. Es ist so tatsächlich, dass das also sehr oft auch, also nicht nur, aber also viele von diesen Antisocial Personality Disorder Genen sind also stärker auf der männlichen Seite ausgeprägt. Und wenn man mit solchen Menschen spricht, dann glaubt man, ja, das macht Sinn, was wir hier machen. Also weil viele sagen, ja, also das zerstört die ganze Familie, also wenn es solche Krankheiten in der Familie gibt. Natürlich, man kann keinen zwingen, aber einige von denen, und da gibt es auch Beispiele, also die Menschen, denen das auf der kognitive Weise dann klar geworden ist, dass sie keine Empathie haben und dann etwas dagegen tun wollen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das zum Schluss auch nochmal beschreibt, dass es dabei eben nicht um die einen machen mal was und die anderen machen mal nichts geht, sondern dass es eben um wirklich schwere Leiden geht, die Menschen davon abhalten, in guten Beziehungen zu ihrer Umwelt zu stehen. Frau Mikulowitsch, vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Und Ihnen und euch natürlich auch vielen, vielen Dank für das Interesse an der Tonspur und an unseren Themen. Wir machen jetzt Ferien, und zwar bis Anfang September. Und damit es nicht zu langweilig wird, wiederholen wir in den Ferien die schönsten Folgen, die zum Motto des Wissenschaftsjahres 2026 passen. Das heißt nämlich Medizin der Zukunft. Und wenn Sie und ihr in den Ferien eine Wissenschaftsfrage habt, die wir unbedingt mal besprechen sollten, freue ich mich über eine Mail an tonspur@rheinische-post.de. Wir finden dann die richtige Expertin und können das Thema im Herbst aufgreifen. Bis dahin herzliche Grüße und einen schönen Sommer. Ihre und eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.